Raus aus dem Bundestag, rein in die Energiewirtschaft und wieder zurück. Ist das ein guter Lebenslauf für eine Ministerin? In der neuen Bundesregierung läuft es gerade zum ersten Mal nicht so richtig rund. Es geht darum, ob nur Unternehmen oder auch Privathaushalte von der Stromsteuer profitieren. Es wird laut debattiert, nur eine Stimme ist dabei auffällig leise. Die der Frau, die eigentlich für diese Fragen zuständig ist. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Von ihr ist gerade wenig die Rede, obwohl sie eigentlich exzellente Verbindungen zur Energiewirtschaft hat. Das bringt uns bei 11KM heute zu dieser Frage. Wer ist die neue Wirtschaftsministerin und welche Rolle spielen ihre Verbindungen in die Energiewirtschaft für ihre Arbeit? Darüber sprechen wir heute mit Lissy Kaufmann aus dem ARD Hauptstadtstudio. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Mittwoch, der 2. Juli. Hallo Lissy.
Hallo David.
Die Frau Reiche, Lissy, wann hast du sie zum ersten Mal so richtig wahrgenommen?
Ja, zum ersten Mal. Man kannte sie ja vorher nicht wirklich, weil sie ja direkt aus der Energiewirtschaft kam, als Politikerin sozusagen bei der Amtsübergabe. Also an diesem Tag, wo sie ins Ministerium kam und sozusagen wirklich Staffelübergabe war mit Habeck, mit ihrem Vorgänger, dem Wirtschafts- und Klimaminister damals ja noch. Und das war wirklich eine bezeichnende Szene, denn also man kann sich das so vorstellen, es ist ein großer Raum. Da waren ganz, ganz viele Mitarbeiter des Ministeriums, hochrangige, aber auch die normalen, einfachen, wichtigen Mitarbeiter. Und Habeck hielt da seine Rede.
Vielen, vielen Dank für die 3,5 Jahre.
Und als er aufhörte, war Applaus wirklich für eine wirklich extrem lange Zeit.
Dankeschön.
Die hörten nicht mehr auf zu applaudieren. Habeck saß eigentlich schon wieder vorne an seinem Platz in der ersten Reihe, stand dann nochmal auf wie so ein Künstler, drehte sich nochmal um, verbeugte sich nochmal und dann kam wirklich Jubel und Pfiffe, also positive Zurufe. Und in diese Szene rein kommt dann die Ministerin, die Neue, und muss sich sozusagen erklären in diesem Haus, in dem Habeck wirklich ja sehr, sehr beliebt war. Und da geht sie also auf die Bühne und erklärt so, was sie vorhat. Also, dass man den Vorgänger jetzt nicht bloßstellt, aber sie hat ihn dann nochmal wirklich richtig gelobt.
Ich möchte Ihnen danken für diese fast übermenschliche Leistung, die Sie in diesen Tagen, Wochen, Monaten vollbracht haben.
Sie hat eben hingewiesen auf, was man erreicht hat in der Gaskrise, nachdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist.
Sie mussten unpopuläre Entscheidungen treffen. Sie mussten Entscheidungen treffen, wofür es auch überhaupt gar keine Blaupause gab, die nirgendwo vorgedacht waren. Und Sie haben dazu beigetragen, dass dieses Land durch diese Krise kam.
Also das ist schon so ein Zitat, ne? Das sitzt.
Ja, das ist ja total eindrucksvoll letztendlich, weil wir erinnern uns zurück, Wirtschaftsminister Habeck, der wurde ja im Wahlkampf von CDU, CSU noch für den Niedergang der deutschen Wirtschaft verantwortlich gemacht. Jetzt also dieses Lob für ihn, wie passt das zusammen?
Das eine ist natürlich, wenn du in so eine Szene reinkommst, wo du in ein Ministerium kommst, wo dein Vorgänger sehr, sehr beliebt war, dann wirst du natürlich den Teufel tun, dazu kommen und zu sagen, ja, aber pass mal auf, ABC hat uns überhaupt nicht gefallen, das werden wir gleich mal neu machen und alles wird jetzt auf mein Kommando. Sondern sie geht dann natürlich erstmal, sage ich mal, vorsichtig an die Sache ran und nähert sich einem neuen Ministerium und muss sich ja selbst auch ihren neuen Mitarbeitern erstmal präsentieren. Und natürlich ist sie da erstmal zurückhaltend. Und erstmal auch voll des Lobes. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass, wenn man jetzt beobachtet, sich doch, sagen wir mal, abkehrt von dem, was Habeck auch vorhatte oder zumindest durchgesetzt hat als Minister. Das eine ist das berühmt-berüchtigte Heizungsgesetz, das wir ja eigentlich nur so nennen, das ja offiziell gar nicht so heißt. Dafür ist ja Habeck wahnsinnig gescholten worden, ne? Also er regiert rein bis in den Heizungskeller. Also alles, was man so der Grünen Partei vorwirft, dass sie ja zu direkt lenkt und uns sagt, wie wir leben sollen. Das war ja genau der Vorwurf bei diesem Heizungsgesetz. Und da ist sie praktisch in diese populistische Kerbe mit so eingestiegen und hat in einem Interview auch gesagt, dass sie den Zwang zur Wärmepumpe wieder zurückschrauben möchte, dass man den wieder loswerden möchte. Aber einen Zwang zur Wärmepumpe, den gab es ja im Grunde genommen gar nicht. Ich würde sagen, an der Stelle war sie auch sehr populistisch, was aber eigentlich gar nicht so wirklich ihrer Herangehensweise entspricht.
Was will sie denn als Wirtschaftsministerin anders machen, auch als Robert Habeck eben?
Ja, das eine ist eben, dass man dieses Heizungsgesetz wieder loswerden möchte. So ist es auch im Koalitionsvertrag ja verankert. Die große Frage ist aber, was genau soll denn da kommen und was will man da denn loswerden? Denn im Grunde genommen schreibt es ja gar nicht vor, dass es die Wärmepumpe geben muss. Sie sagt immer in Interviews und Gesprächen, dass man eher Rahmenbedingungen setzen möchte, also CO2-Vorgaben machen möchte, wie viel so ein Gebäude ausstoßen darf und dass dann jeder selber überlegen kann, wie er auf dieses Ziel kommt. Aber einen ganz genauen Vorschlag dahingehend gibt es tatsächlich noch nicht. Was sie aber immer wieder nennt, ist das Stichwort Technologieoffenheit.
Stichwort, das wir schon öfter gehört haben, muss man auch mal dazu sagen, ne?
Genau, und zwar von der FDP vor allen Dingen in der Ampelregierung, die ja darauf immer wieder gepocht hat. Ihr geht es darum, dass man nicht jetzt schon vorschreibt, welche Technologie angewandt wird, sondern sie sagt, sie glaubt daran, dass in den nächsten 10, 20 Jahren noch ganz viel Technologien entwickelt werden könnten, auch im Energiebereich, von denen wir jetzt noch überhaupt nichts wissen.
Ich glaube, dass diesem Land noch viel erfunden und erforscht werden kann, an neuen Technologien an Sprüngen kommt, es besser, es effizienter zu machen. Und heute schon zu sagen, was wir in der Zukunft nicht brauchen, halte ich für falsch.
Sich darauf zu verlassen, dass irgendwelche neuen Technologien entwickelt werden und sich darauf zu berufen und zu sagen, naja, das wird schon, da wird irgendwann mal was Neues entwickelt und dann machen wir das schon. Ist das nicht ja sehr unkonkret eigentlich für eine Ministerin?
Nein, sie sagt ja nicht, dass das andere nicht kommen darf. Sie ist ja zum Beispiel nicht jemand, der sagt, Erneuerbare, alles Quatsch. Man muss da ganz offen sein und muss da erst auch mal richtig mit Kohle und Gas weiterarbeiten. Das sagt sie ja gar nicht. Sie sagt nur, es gibt vielleicht noch mehrere Möglichkeiten, um diese Ziele, die wir haben. Und letztendlich geht es ja darum, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und da könnte ja noch sehr viel kommen.
Aber das finde ich dann doch schon auch interessant, dass Katharina Reiche offensichtlich technologieoffen ist, aber sie scheint nicht Social Media offen zu sein, denn ich habe sie nicht gefunden auf Instagram oder TikTok. Warum ist das so?
Ja, total spannend, ne? In einer Zeit, wo eigentlich jeder Minister und vor allen Dingen auch gerne bayerische Ministerpräsidenten sehr, sehr aktiv sind und ihr Leben da auch preisgeben. Katharina Reiche ist keine typische Politikerin. Die wirkt auf mich nicht so, als würde sie jetzt erstmal dringendes Rampenlicht suchen, sondern wirkt auf mich wie jemand, der sehr überlegt inhaltlich an die Dinge rangeht, pragmatisch auch an die Dinge rangeht und das auch zu ihrem Ziel ihrer Politik gemacht hat. Das eine ist, wie du sagst, sie ist nicht, hat keinen Social Media Account, also man findet sie jetzt nicht auf Instagram. Das andere ist aber auch, dass sie mit der Pressearbeit sehr, sehr zurückhaltend ist. Also wenn wir das vergleichen mit ihrem Vorgänger, Robert Habeck, Ich würde schon sagen, man sieht da eine große Differenz zwischen den beiden, zwischen einem sehr nahbaren, der immer versucht hat, so ein bisschen wie der coole Onkel von nebenan zu wirken,
auch
in der
so
Öffentlichkeit.
Sagen.
Und sie ist, ich würde fast schon sagen, sie ist manchmal wie so eine Eisprinzessin, sehr, ne? Also zurückgenommen, wohlbedacht, wählt ihre Worte ganz genau. Anfangs auch manchmal so, muss sie erst warm werden auf Bühnen, da ist sie erstmal so ein bisschen so kühl und distanziert. Und ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass sie vorsichtig ist. Und da finde ich schon, sieht man eine krasse Differenz zwischen ihr und Robert Habeck.
Was ja auch besonders bei ihr ist, sie kommt aus Ostdeutschland, ja, eine der wenigen ostdeutschen Ministerinnen im Amt. Kannst du uns noch mehr zu ihrem Background sagen?
Genau, es ist wohl auch einer der Gründe, weswegen sie ausgewählt wurde als Ministerin. Sie kommt aus Brandenburg, aus Luckenwalde, ist 51 Jahre alt. Sie hat studiert Chemie, ist Diplomchemikerin und Mutter von 3 Kindern. Und sie hat ein Kreuzkettchen um den Hals, das sie wirklich immer sichtbar trägt. Also ist wirklich auffällig, selbst bei hochgeschlossenen Blusen lässt sie das Kreuzkettchen nochmal so drüber hängen. Und sie ist auch in der evangelischen Kirche, Aber, und jetzt kommt so ein ganz interessanter Punkt in ihrer Geschichte, sie ist Mutter von 3 Kindern, hat aber die ersten 2 mit ihrem Mann bekommen, da war sie noch nicht verheiratet. Und das hat ein bisschen für Kontroversen gesorgt, weil sie damals 2002 ins Wahlteam von Edmund Stoiber, CSU-Politiker, der damals mal Kanzler werden wollte, in dieses Wahlteam gekommen ist, als die Zuständige für die Familienpolitik. Und da gab es Kritik von Konservativen und aus der katholischen Kirche auch damals, weil das ja nicht eigentlich dem Wertesystem der CDU-CSU entsprochen hat. Also das ist ganz spannend.
Also eigentlich schon progressiv in diesem Umfeld.
In dem Falle ja. Mittlerweile ist sie ja auch getrennt. Also sie hat dann später geheiratet, lebt mittlerweile getrennt und ist, und das finde ich jetzt ganz spannend, sie ist liiert mittlerweile ganz offiziell mit Karl Theodor zu Guttenberg. Der Mann, der seinen Doktortitel verloren hat wegen Plagiatsvorwürfen, der mal Verteidigungsminister war. Er war auch mal Wirtschaftsminister. Also ist auch ein Politiker, wie Sie eben auch. Kennen sich da bestimmt auch schon aus früheren Zeiten im Bundestag. Und sind jetzt ein Paar. Ich habe das ja jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, ihren Hintergrund mit der Kreuzkette, gleichzeitig spät geheiratet nach den ersten 2 Kindern. Und dann hat sie sich aber 2011, 2012 sehr, sehr kritisch zur gleichgeschlechtlichen Ehe geäußert. Da gab es zum Beispiel einen Bericht aus der Bild-Zeitung damals, die sie zitiert mit den Worten: Unsere Zukunft liegt in der Hand von Familien und nicht gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Das klingt irgendwie ziemlich krass. Und was sie eigentlich damit gemeint hat, war mit dem Blick auf den demografischen Wandel, den sie als ein großes Hauptproblem, als die große Herausforderung unserer Gesellschaft damals auch bezeichnet hat, als Bedrohung für unseren Wohlstand. Und sie sagt, es soll eigentlich keine Diskriminierung geben von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, aber es sollte eben besonders geschützt und gefördert werden, diese in Anführungszeichen normalen Ehen zwischen Mann und Frau, die dann auch für Nachwuchs sorgen. Das ist natürlich schon, wenn man das ist jetzt auch mehr als 10 Jahre her, so hört, eigentlich klingt das ziemlich krass, aber man muss auch dazu sagen, im Moment spielt es für ihre jetzige Politik eigentlich überhaupt keine Rolle. Sie ist ja wirklich eingekauft als Ministerin für Energie und Wirtschaft und deswegen spielt es eigentlich im Moment keine Rolle.
Ja, trotzdem, ich finde es immer ganz interessant, wie unsere Minister und Ministerinnen sich zum Thema Diskriminierung und so weiter verhalten. Julia Klöckner gerade eben auch ein großes Thema, wollte die Regenbogenflagge nicht am Bundestag aufhängen. Das ist dann schon ja interessant einfach zu sehen, wo kommt dieser Mensch her und wie verhält er sich eben in verschiedenen Thematiken. Ich habe vor unserem Gespräch nochmal nachgeschaut. 1998 wurde Katharina Reiche bereits zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. Warum tritt sie dann eigentlich erst jetzt als Wirtschaftsministerin in die, sagen wir mal, erste politische Reihe?
Ja, ihr Weg ging ja ein bisschen anders. Also sie hat angefangen als Abgeordnete, da war sie, ich glaube, 25 Jahre alt und arbeitete sich dann nach und nach hoch, wurde parlamentarische Staatssekretärin, war da erst im Umweltministerium, dann im Verkehrsministerium. Ganz wichtig für die Erfahrung. Friedrich Merz wird ja immer wieder dafür kritisiert, dass er eben keine Erfahrung an der Macht hat. Sie hat also Ministerien schon von innen gesehen, ist dann aber auf die andere Seite gewechselt, hat der Politik also den Rücken gekehrt und ist dann 2015 Hauptgeschäftsführerin geworden des Verbands kommunaler Unternehmen, hat also dort Interessen von Unternehmen im Bereich Energie und Wasser vertreten und ist dann später gewechselt zu Westenergie. Das ist eine E.ON-Tochter, ja, war da auf der anderen Seite ihres jetzigen Ministeriums in der Energiewirtschaft tätig und hat da also die Interessen von Westenergie vertreten. Und sie bringt eben, und das ist vielleicht auch der Grund, warum Friedrich Merz, der Kanzler, sie ausgewählt hat, sie bringt eben diese Erfahrung mit. Zum einen aus der Politik, aber zum anderen eben aus dem Bereich Energie.
Aber war das dann der Grund, warum sie von der Politik in die Wirtschaft gewechselt ist? Also hatte sie sozusagen schon auch den Blick ganz nach vorne zu sagen, ich will diese Erfahrung sammeln, oder warum hat sie das getan?
Ja, das ist jetzt wirklich eine spannende Frage, denn es gibt so einen ganz bekannten Satz aus der Serie House of Cards, wo der Hauptdarsteller, es geht ja da um politische Intrigen, sagt, es gibt zwei Faktoren, die Menschen antreiben. Entweder das ist Geld oder es ist Macht. Ja, was man jetzt so lesen kann, hat sie damals gesagt, sie möchte die Energiewende operativ mitgestalten. Aber so ein bisschen floskelig klingt es natürlich schon und man darf natürlich nicht vergessen, in der Wirtschaft verdienst du einfach weitaus mehr als denn als Bundestagsabgeordneter oder auch als parlamentarische Staatssekretärin. Also von daher würde ich jetzt mal nicht unterschätzen, inwiefern das auch das Geld eine Rolle spielt beim Wechsel in die Wirtschaft.
Der Wechsel von der Politik in die Wirtschaft und wieder zurück. Jetzt gibt es auch ganz viele Menschen und Vereine, die da Vorwürfe laut werden lassen von ganz verschiedenen Seiten, dass es schwierig sei für Reiche unter diesen Umständen ihren Job unabhängig zu machen. Also zum Beispiel Lobby Control wirft ihr erhebliche Interessenskonflikte vor. Wie geht sie mit diesen Vorwürfen um?
Ich würde sagen, sie lässt sich davon gar nicht so groß beeinflussen und versucht jetzt auch gar nicht, diese Thematik mit Samthandschuhen anzufassen. Man hat eher das Gefühl, sie bekommt ja sehr viel Rückhalt aus der Wirtschaft für ihre Herangehensweise und dafür, dass sie eine erfahrene Ministerin ist, die Praxiserfahrung mitbringt. Das kommt da super an. Und mir scheint eher, dass gerade wenn es um das Thema Energie und vor allen Dingen um das Thema Gas geht, dass das so ihre Wohlfühlthemen sind, wo sie da auch kein Blatt vor den Mund nimmt, Ziele anzukündigen.
Und wie reagiert sie auf die Kritik, dass sie der Wirtschaft auch durch ihren früheren Job vielleicht einfach zu nah ist?
Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie gerade versucht, diese Vorwürfe aus dem Weg zu räumen, indem sie so tut, als hätte sie damit nichts mehr zu tun, sondern sie betont es schon immer wieder, dass sie diese Erfahrung auch mitbringt.
Jetzt war sie lange nicht in der Politik, sondern in der Wirtschaft. Wie steht es da um ihren Kommunikationsstil?
Sie ist sehr vorsichtig. Also man merkt das, wenn sie auf so einem Panel sitzt, vor einem Publikum, Fachpublikum. Das ist so mehr ihre Welt. Aber wenn sie vor einer Kamera steht, vor Journalisten, vor vielen Mikrofonen, finde ich, merkt man ihr noch eine gewisse Unsicherheit an. Sie hat immer einen Sprechzettel dabei. Da guckt sie immer wieder drauf. Sie überlegt wirklich manchmal fast schon zu lange ihre Wortwahl. Das ist ganz anders als, sage ich mal, die klassischen Berufspolitiker, die es ja wirklich schaffen, zu sprechen, ohne wirklich was zu sagen. Sie war jetzt in den USA, Antrittsreise in Washington, und sie hatte keine Journalisten dabei. Also niemanden. Und das ist auch eher, sage ich mal, eine ungewöhnliche Entscheidung, aber wohl auch eine sehr bewusste, weil sie das nicht möchte, dass da jemand mit dabei ist, weil das wahrscheinlich ihre Arbeit dadurch natürlich auch noch schwieriger macht, weil sie auch noch die Presse mitdenken muss. Und ich glaube, dass sie auch noch lernen muss in diesem Amt, wie Worte eines Ministers oder in ihrem Fall einer Ministerin auf die Goldwaage gelegt werden. Da gab es einen Fall, da ging es um die Gaskraftwerke, die ja jetzt zusätzlich gebaut werden sollen, um die Energiewende sicherer zu machen, gerade in Zeiten von Dunkelflauten. Ne?
Sozusagen als Backup für Ökostrom.
Genau. Und im Koalitionsvertrag steht, dass man Gaskraftwerke von bis zu 20 Gigawatt hinzubauen möchte. Und sie sagte am Anfang immer mal wieder, mindestens 20 Gigawatt.
Deswegen ist es wichtig, dass wir ganz schnell in die Ausschreibung von mindestens 20 Gigawatt Gaskraftwerken gehen, um die Versorgungssicherheit in unserem Land hochzuhalten.
Das ist genau das Gegenteil.
Ich weiß es natürlich nicht, was sie da im Schilde geführt hat. Vielleicht hat sie auch versucht, hier Grenzen auszutesten. Aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, dass sie unterschätzt hat, wie sehr das auf die Goldwaage gelegt wird und wie sehr man genau zuhört und wie sehr das Kontroversen auslöst, weil man mit einem Koalitionspartner und einer Opposition zu tun hat. Und die sagen, Moment, festgelegt hat man sich auf was ganz anderes. Also mir schien das eher so ein bisschen ein Fettnäpfchen zu sein. Vor allen Dingen, weil sie später dann auch wieder von diesem mindestens abgerückt ist bis und dann wieder bis zugesagt hat. Also es ist einfach was anderes, wenn du als Vertreterin von Westenergie auf einem Podium stehst und dir ein mindestens rausrutscht statt ein bis zu, als wenn du das als Ministerin tust.
Also ob es jetzt ein Fauxpas war oder voller Absicht, das werden wir an dieser Stelle nicht beantworten können. Aber ich kann mir vorstellen, wer seit 1998 aktiv Politik betreibt, weiß, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden, zumindest könnte. Jetzt hast du ja gerade schon Gaskraftwerke angesprochen. Mit welchen konkreten Herausforderungen hat sie es denn als Wirtschaftsministerin vor allen Dingen gerade zu tun? Was würdest du sagen? Was sind da so die Hauptpunkte?
Ja, die Gaskraftwerke sind tatsächlich ja ein großes Thema und auch ein großes Problem, denn angekündigt hat man ja, jetzt muss ich wieder aufpassen, bis zu 20 Gigawatt Gaskraftwerke. Das Ganze ist aber gar nicht so einfach, denn auch ihr Vorgänger Robert Habeck hat das mal versucht und stieß da an Grenzen, und zwar hieß die Grenze EU. Die EU-Kommission muss dem Ganzen nämlich zustimmen, weil man ja so ein Gaskraftwerk staatlich fördert. Und es geht nicht einfach so. Da muss man die EU-Regeln einhalten. Und Habeck hat dann in den letzten Zügen seiner Amtszeit das geschafft, dass man eine Genehmigung bekommen hat für insgesamt 10 Gigawatt Gaskraftwerke. 5 davon sollten später dann mit Wasserstoff betrieben werden können. Das war so die Voraussetzung. Aber was passierte dann? Die Ampel zerbrach, das Ding kam nicht mehr durch. So, und dann kommt also die neue Regierung, sagt, wir machen jetzt alles anderes. 20 Gigawatt, großes Projekt. Und siehe da, so einfach geht es gar nicht. Es muss aber schnell gehen, weil wir ja bis 2030 die Kohlekraftwerke stilllegen wollen. Heißt also, man greift jetzt wieder still und heimlich auf diesen Habeck-Plan zurück. Katharina Reiche spricht da von Schnellbooten, die sie da jetzt nutzen möchte. Und zwar noch in diesem Jahr sollen die Ausschreibungen losgehen für Gaskraftwerke von 5 bis 10 Gigawatt. Also genau dieser Bereich, den Habeck ausgehandelt hat. Also insofern, das ist ein wichtiger Bereich, wo sie aber vielleicht auch merkt, da stößt sie in ihre Grenzen. Und da hat der Habeck vielleicht doch gar nicht so schlecht vorgelegt mit seiner Arbeit.
Anders als Robert Habeck, der in Debatten ja immer sehr präsent war, jetzt gibt es eine intensive Debatte um den Strompreis, in der die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche vergleichsweise zurückhaltend auftritt. Warum ist das so?
Das ist gerade das große Thema seit vergangener Woche. Weil auch da hat sie sich, naja, vielleicht auch ein bisschen, man weiß nicht, war es Absicht oder hat sie sich da doch, unvorsichtig weit aus dem Fenster gelehnt bei einer Panel-Diskussion, wo es darum ging und sie eben gesagt hat, die Strompreise, so war es mal angekündigt im Koalitionsvertrag, die Stromsteuer, die soll gesenkt werden für alle. Für alle hieße auch für uns Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Unternehmen in Deutschland. Und jetzt heißt es, ja, dafür reicht jetzt das Geld leider im Haushalt doch nicht ganz. Und deswegen fokussieren wir uns jetzt erstmal auf das produzierende Gewerbe.
Hier trifft dann sozusagen Koalitionsvertrag auf finanzielle Möglichkeit und Wirklichkeit. Und wir haben das gemacht, wo ich glaube, dass wir den größten Druck haben.
Voraussetzung dafür ist, dass man Stromsteuern zahlt im Jahr von mindestens 250 Euro. Also ein Unternehmen, das produziert und mindestens 250 Euro Stromsteuer im Jahr zahlt, bekommt also eine Erleichterung bei der Stromsteuer. So, und jetzt kann man sagen, okay, für den einzelnen Haushalt, es gibt Journalistenkollegen, die haben das mal ausgerechnet, ich glaube, für so einen Familienhaushalt von 4 Personen wären das vielleicht im Jahr eine Ersparnis von, sagen wir, 50 Euro gewesen, wenn man diese Reduktion bekommen hätte. Also jetzt nicht der Wahnsinn, aber immerhin ein bisschen was. Aber hier geht es um eine Frage des Vertrauens. Also es wurde was angekündigt, die Politik hat was versprochen und jetzt bekommen wir nichts davon. Und das ist ein Vertrauensbruch und das ist jetzt ein Riesenthema und zwar auch aus den eigenen Reihen, weil man auch jetzt aus der Wirtschaft Gegenwind bekommt. Die sind natürlich alle die erstmal nicht produzieren, sind stinkesauer und alle, die zu klein sind und diese 250 Euro Stromsteuern im Jahr nicht haben, die sind auch stinkesauer. Und das ist jetzt wirklich ein Riesenthema, das heute Abend auch Thema beim Koalitionsausschuss sein wird, weil klar ist, irgendwas muss man da jetzt unternehmen. So ganz kriegt man das nicht aus der Welt. Die Sommerpause steht bevor und das könnte noch ein sehr, sehr unfeines Sommerlochthema werden für die Koalition.
Ich hatte in den letzten Monaten auch immer so den Eindruck, gerade wenn es um Wirtschaftspolitik geht, dass gar nicht Katharina Reiche im Mittelpunkt stand, sondern eher Lars Klingbeil, Vizekanzler von der SPD. Was sagst du dazu?
Du sprichst wahrscheinlich vor allen Dingen den Investitions- bzw. Wachstumsbooster an, von dem wir in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr viel vernommen haben. Damit soll ja auch die Wirtschaft entlastet werden. Und das kommt aus dem Hause von Finanzminister Klingbeil. Und jetzt könnte man sagen, ja, Moment mal, aber wieso Wirtschaft? Die Wirtschaft wird entlastet. Das ist ja Aufgabenbereich von Katharina Reiche, Wirtschaft, ne? Aber nee, so einfach ist es nicht. Es sind ja Steuererleichterungen. Und Steuererleichterungen kommen nun mal aus dem Hause des Finanzministers und deswegen von Herrn Klingbeil. Und deswegen ist es nicht der Aufgabenbereich von Katharina Reiche.
Da merkt man vielleicht auch, dass das Wirtschaftsministerium schon lange nicht mehr so mächtig ist wie unter Robert Habeck. Unter Merz sind ja die Kompetenzen des Hauses wieder weniger geworden. Wie viel Macht hat denn die Wirtschaftsministerin überhaupt in dem neuen Kabinett von Friedrich Merz?
Ja, also sie hat definitiv weniger Macht als ihr Vorgänger, der ja einfach Vizekanzler war und einer der Architekten der Ampel und der den Koalitionsvertrag damals mit ausgehandelt hat. Das alles hat sie nicht, ja. Und es gibt auch die ein oder anderen Kritiker, die sagen, das sei jetzt nur noch so ein reines Energieministerium, das sie da führt. Sie ist selber natürlich auch deutlich weniger prominent als ihr Vorgänger. Und man muss auch dazu sagen, sie ist halt nur, na, ich würde noch nicht mal sagen zweite Wahl, sondern wahrscheinlich eher dritte Wahl. Die erste Wahl wäre ja gewesen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der dem Ganzen aber eine Absage erteilt hat. Und dann standen da wohl auch noch einige andere Namen auf der Liste, die Friedrich Merz abtelefoniert hat, bis er dann zu Katharina Reiche kam. Und mit dieser Erzählung ist sie natürlich, sage ich mal, auch, ja, man kann schon fast sagen, geschwächt in ihrem Ansehen. Sie gilt aber als extrem zielstrebig, als sehr, sehr ehrgeizig, als durchsetzungsstark. Und sie betont auch immer wieder in Reden, dass sie ihre Aufgabe daran sieht, das ordnungspolitische Gewissen dieser Bundesregierung zu sein.
Ich sehe das Bundeswirtschaftsministerium in der Verantwortung, die bewährten Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft wiederzuentdecken, sie auszuprägen, das ordnungspolitische Gewissen dieser Bundesregierung zu sein und die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft mit Vernunft, mit Pragmatismus in unsere Zeit anzupassen.
Wir erinnern uns, Ludwig Erhard, Wirtschaftsminister, Begründer der sozialen Marktwirtschaft, und das ist so ein bisschen, wie sie sich sieht und wie sie ihre Aufgabe in diesem Wirtschaftsministerium auch sieht.
Jetzt erinnern wir uns nochmal an Ihren Vorgänger Robert Habeck zurück als Wirtschaftsminister. Da gibt es dieses schöne Bild. Er steht vor der Presse bei so einer Pressekonferenz mit so ausgedruckten Grafiken, auf denen er dann so gezeigt hat, wie nah Deutschland unter ihm dann den Klimazielen gekommen ist. Wie verhält sich Katharina Reiche zu den Klimazielen? Wie sieht's bei ihr aus?
Ja, da hat sie auch vergangene Woche eine ziemliche Kontroverse ausgelöst, als es nämlich genau um diese Klimaziele ging. Die Ampel, beziehungsweise ja, also die Bundesregierung Deutschland hat sich ja eigentlich festgelegt, klimaneutral zu werden schon 2045 und nicht erst wie die EU 2050. Also man wollte da eine Vorreiterrolle einnehmen. Und Katharina Reiche sagte jetzt, so übersetzt, es sei sehr unrealistisch.
Ich weiß nicht, ob man das sich vorher tatsächlich immer durchgerechnet hat. Und ich glaube, eine Harmonisierung mit internationalen Zielen täte gut. Müssen wir schauen, was ist in welchen Zeiträumen machbar, zu welchem Preis.
Und das ist natürlich deshalb auch eine Kontroverse, weil es anders im Koalitionsvertrag steht. Da steht noch Klimaziel 2045 klimaneutral. Auch das dürfte heute Abend ein Thema im Koalitionsausschuss werden. Grundsätzlich muss man aber sagen, sie ist ja nicht gegen den Ausbau der Erneuerbaren, ne? Also sie bekennt sich natürlich zu den deutschen Klimazielen und schließt auch jetzt eine Rückkehr zur Atomenergie aus. Sie fordert aber, das sagt sie immer wieder und so steht es ja auch im Koalitionsvertrag drin, einen Realitätscheck nennt sie das.
Der vorherige Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat ja eine ganz klare Mission gehabt, Deutschland so schnell es geht klimaneutral zu machen. Wie ist das bei Katharina Reiche? Was treibt die eigentlich an? Was ist ihre Mission? Hat sie eine Mission?
Ich würde sagen, dass diese Mission nicht so klar ist wie die von ihrem Vorgänger Robert Habeck. Sie ist eine Pragmatikerin, so zumindest zeigt sie sich nach außen und das will sie eigentlich durchsetzen. Sie ist nicht per se gegen den Pfad, den Robert Habeck eingeschlagen hat und gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien, im Gegenteil. Aber sie benutzt immer wieder zwei Schlagworte, die ihr sehr, sehr wichtig sind. Und das ist Energiesicherheit und Bezahlbarkeit.
Also von mir werden Sie den Satz nicht hören, der ist ja so bekloppt wie simpel, dass die Sonne keine Rechnung schickt. Sowas kann man sich wirklich nur ausdenken, wenn man von Energie nichts versteht.
Sie will immer wieder darauf hinweisen, die Energiewende, die gibt es nicht umsonst, die kostet was und wir müssen parallel aufpassen, dass wir Energiesicherheit in Deutschland haben. Zum Beispiel eben, indem man Gaskraftwerke dazu baut für diese sogenannten Dunkelflauten, wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht. Das ist ihr Ansatz, der ist viel pragmatischer, der ist nicht so klar, der lässt sich nicht so plakativ darstellen. Das könnte für sie in der Außenwirkung schwierig werden, aber in der Wirtschaft zumindest, was man da so wahrnimmt, da kommt sie im Moment wirklich ziemlich gut an.
Lissy, vielen Dank für die Einblicke.
Sehr gerne.
Lissy Kaufmann berichtet über die aktuellen politischen Geschehnisse mit besonderem Blick auf das Wirtschaftsministerium aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Autor der Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Regina Stärke, Fabian Zweck und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Geldwäsche klingt ein bisschen nach Mafia, nach exotischen Steueroasen unter Palmen. Gut, bei dem ein oder anderen Laden oder Café hast du dir vielleicht auch schon mal gedacht, das ist sicher Geldwäsche. Aber mal ehrlich, Geldwäsche, gefühlt ist das ein weites Feld. Aber hast du schon mal gehört, dass Deutschland als Geldwäscheparadies gilt? Darum geht's im neuen Podcast Geldwäscheparadies Deutschland. Eine Ermittlerin erzählt, wie Geldwäsche funktioniert und wie sie Tätern auf die Schliche kommt. Ihr erfahrt, warum gerade Luxusartikel und teure Autos bei Geldwäsche sehr beliebt sind. Es geht um Politiker, die seit Jahren versprechen, im Kampf gegen Geldwäsche mehr zu tun, ohne dass wirklich was passiert. Obwohl alle gleichzeitig sagen, Geldwäsche, das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Und es geht darum, dass Geldwäsche eigentlich uns alle angeht. Geldwäscheparadies Deutschland hört ihr in der ARD-Audiothek.